Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Live aus dem Kloster Engeltal in Ingelheim und zu Gast ist der vermutlich einzige Mensch der Welt, der durch einen sprechenden Kühlschrank namens Bosch bekannt wurde. Jetzt hat er sich mit einem Thema beschäftigt, das vielen Menschen unter den Nägeln brennt, das Thema Anstand und wie wir miteinander umgehen. Zu Gast ist der Kolumnist und Bestsellerautor Axel Hacke. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, Leute.
Ja, grüß Gott, Frau Heinen.
Herr Hacke, wann haben Sie zum letzten Mal etwas beobachtet, von dem Sie gedacht haben, das finde ich jetzt richtig unanständig?
Och, das passiert, weil ich zum Beispiel viel in der Bahn unterwegs bin, gibt es natürlich viele Verspätungen, das weiß ja jeder und alles Mögliche. Und mich stört dann oft, wie unmäßig sich Menschen dann darüber aufregen, wenn der Zug mal Verspätung hat oder wenn der Schaffner irgendwas nicht ganz richtig gemacht hat. Also da fällt mir doch auf, wie schnell das entgleist, ja, wie schnell man jemanden, der nun wirklich nichts dafür kann, der hat die Verspätung ja nicht verursacht, der Schaffner da, wie hart die Leute angegangen werden. Das stört mich.
Jetzt haben Sie ja schon einige sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, angefangen von Der kleine Erziehungsberater über Das Beste aus meinem Leben, natürlich das wunderbare Verhörbuch Der weiße Neger, wunderbar, alles Bücher, die sehr humorvoll sind, wo es auch viel zu lachen gab, aber das ist ein sehr ernsthaftes Buch über Anstand, das auch noch einen unglaublich langen Titel hat, über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen, dass ein solches Buch auf eine solche Resonanz trifft. Hätten Sie damit gerechnet?
Ja.
Okay. Das zeigt, Sie haben ein gutes Bestseller-Feeling.
Ja, weil ich habe ja eine Kolumne im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Das liegt also jeden Freitag in der Süddeutschen. Da schreibe ich seit fast 30 Jahren Kolumnen. Und damals habe ich schon im Januar 2017 habe ich eine Kolumne über dieses Thema geschrieben. Nämlich an dem Tag, nachdem Donald Trump amerikanischer Präsident gewesen war, habe ich diesen Begriff Anstand so ein bisschen hin und her gewendet. Und da habe ich schon aus der Reaktion der Leser gemerkt, die sehr intensiv war, dass das ein Thema ist, was sehr viele Menschen beschäftigt. Und das beschäftigt die Menschen ohnehin immer, wie man miteinander umgeht. Der Begriff Anstand hat die Menschen in Deutschland immer schon sehr beschäftigt. Aber jetzt hat sich da nochmal was verändert. Und als ich das merkte, die Reaktion auf diesen kleinen Text damals, da habe ich gedacht, mit dem Thema müsste man sich nochmal ausführlicher und gründlicher beschäftigen. Und das habe ich dann eben auch gemacht.
Gab es denn einen konkreten Anlass? War das wirklich die Wahl Trumps oder war das wirklich so eine Vielzahl von kleinen Beobachtungen, die Sie dazu gebracht hat, zu sagen, ich muss mich da intensiver damit beschäftigen?
Also die Wahl Trumps, das war ja sozusagen der Kulminationspunkt einer ganzen Reihe von Ereignissen. Man hatte den ganzen amerikanischen Wahlkampf verfolgt, ja, mit fast ungläubigem Staunen, wie es sein kann, dass ein Mensch von solcher Niedertracht überhaupt in ein solches Amt kommen kann, und dass ihm anscheinend dieses Verhalten dabei sogar geholfen hat an vielen Stellen. Das schien mir doch ein Phänomen zu sein, mit dem man sich mal gründlicher auseinandersetzen muss. Und das war dann schon tatsächlich der Anlass. Am Tag nach dieser Wahl und nachdem ich auch diese kleine Kolumne geschrieben hatte, habe ich meiner Verlegerin davon erzählt. Und ich bin ja dann doch immer noch ein Mensch, der irgendwie dann zweifelt und sagt, na ja, ist es wirklich? Und so. Und sie hat dann sofort gesagt, nee, das musst du machen. Aber du musst es eben auch schnell machen. Also es ist, glaube ich, das Buch von allen Büchern, die ich gemacht habe, das ich am schnellsten geschrieben habe. Ich habe das innerhalb von 4 Monaten.
Gab ja auch genug Beispiele für Anstandslosigkeit. Also bei Trump hätten Sie da direkt viele finden können, ne?
Ja, aber man kann es natürlich nicht nur an Trump festmachen, aber es gibt ja auch genug in Deutschland darüber zu erzählen. Und es ist ja wirklich erstaunlich, sobald ich jemanden von diesem Projekt erzählt habe, hat er mir eine Geschichte dazu erzählt, auch aus dem privaten Umgang, aus dem privaten Leben. Und das hat mich dann nochmal bestätigt.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Hacke, schauen wir mal auf ein paar aktuelle Beispiele, was das Thema Anstand betrifft. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Das hat der Parteivorsitzende der AfD, Alexander Gauland, gesagt. Letzte Woche hat die Justiz die Ermittlungen wegen dieser Äußerung eingestellt. Begründung, sie seien im Gesamtkontext der Rede durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Sprich, es ist legal, sowas zu sagen. Würden Sie trotzdem sagen, es ist unanständig?
Also das ist ja genau das Phänomen. Wenn man vom Anstand spricht, spricht man ja nicht von Gesetzen, sondern man spricht von dem, was jeden Tag zwischen den Menschen sozusagen neu ausgehandelt werden muss. Da geht es nicht um legal oder illegal, sondern es geht darum, was wir finden durch unser tägliches Zusammensein, durch unser tägliches Sprechen über die Dinge, durch unser Verhalten, was wir finden, was man tun sollte und was man nicht tun sollte. Das muss auch jeder für sich selbst irgendwie bestimmen. Da ist nicht die Frage, ist was gesetzesgemäß oder nicht, sondern da ist die Frage, was finden wir eigentlich, was wir tun sollten und was wir nicht tun sollten.
Also sprich, nicht alles, was man legalerweise tun kann, sollte man auch tun. Was gehört für Sie zu Anstand noch dazu?
Also es gehört ja dazu, dass man sich überhaupt erstmal mit der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, auseinandersetzt, dass man sich damit überhaupt beschäftigt. Eine Beleidigung zum Beispiel ist natürlich nicht anständig, aber sie ist auch illegal. Also das ist ein Straf, da steht was im Gesetzbuch und darum geht es dann, nicht? Aber alles, was da drunter sich befindet, ist natürlich trotzdem wichtig für unser Zusammenleben. Und das kann man nicht alles durch Gesetze regeln. Wir können ja nicht dauernd zum Richter gehen oder zum Anwalt, um alles bestimmt zu machen, sondern das müssen wir schon so miteinander irgendwie ausmachen. Und genau darum geht es bei diesem Thema, um die Frage, wie wir eigentlich miteinander umgehen wollen.
Als ein Musterbeispiel anständigen Verhaltens nennen Sie in Ihrem Buch Jan Ullrich, den ehemaligen Radprofi, der später ja durch Doping bekannt wurde, aktuell durch seine Alkoholprobleme Schlagzeilen macht. Aber er hat sich mal richtig anständig verhalten. Vielleicht können Sie das erzählen.
Also ich nenne nicht Jan Ullrich als Musterbeispiel anständigen Verhaltens. Das wäre ja Wahnsinn, weil er ist ein Dopingsünder.
Nein, aber in einer bestimmten Situation.
Ja, aber es geht um eine bestimmte Situation, genau. Und da geht es eben um die Tour de France, um eine Tour de France, bei der Jan Ullrich 15 Sekunden hinter Armstrong lag. Armstrong ist dann zusammen mit dem Basken Iban Mayo bei einer Bergetappe gestürzt. Jan Ullrich hätte einfach weiterfahren können und hätte so möglicherweise die Tour de France gewonnen, zumindest diese Etappe. Das hat er aber nicht gemacht, sondern er ist stehen geblieben und hat auf die beiden gewartet. Das ist geradezu eine ikonische Geste fairen Verhaltens. Das kann man auch an anderen Stellen finden. Also ich glaube, Miroslav Klose hat mal ein Handspiel zugegeben, obwohl der Schiedsrichter es nicht gesehen hatte oder sowas. Das sind so Beispiele dafür, dass man sich auch dann ordentlich verhalten will, wenn mal gerade keiner guckt sozusagen, ja, und wenn es nicht im Gesetz steht. Ansonsten kann man natürlich über Jan Ullrich lange reden. Aber das ist ja gerade das Phänomen. Also Armstrong, Ullrich hätten wahrscheinlich auf die Doping-Sache geantwortet, naja, das haben ja alle gemacht, nicht? Aber darauf kommt es ja gerade an, dass man sich auch dann anständig verhält, wenn das Unanständige sozusagen von allen gemacht wird.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Du linksversiffte Schlampe, das war noch einer der harmlosesten Zuschriften im Netz, die Journalistin Anja Reschke bekam, nachdem sie in ihrem Tagesthemenkommentar über die Flüchtlingspolitik zu einem Aufstand der Anständigen aufgerufen hatte. Dunja Hayali wurde von einem Deutschen als Eselfickerin und arabisches Stück Scheiße betitelt, von einem Türken dann wiederum als Nutte, die Hass auf Türken habe. Ich behaupte mal, Herr Hacke, das hätte es vor 20 Jahren ohne die Anonymität im Netz so nicht gegeben. Hat uns das Internet alle ein Stückchen unanständiger werden lassen?
Na, uns alle nicht, nein. Aber es gibt halt eine Minderheit, die diese Gelegenheit nutzt, von der Anonymität ausgehend, sich so zu äußern. Und mittlerweile, weil ich eben sage, da wird etwas salonfähig, das nicht salonfähig sein sollte, eben auch nicht mehr anonym. Inzwischen äußern sich ja Leute auch mit Namen und Adresse so, ja. Das ist eben genau das Phänomen, das ich versucht habe zu beschreiben, dass da eine von einer Minderheit ausgehend ein neuer Ton einkehrt und dagegen sollte man sich wehren.
Wie oft kriegen Sie denn Mails auf Ihrer oder finden auf Ihrer Facebook-Seite Einträge mit Beschimpfung oder Beleidigung?
Wenig. Also bei mir ist das sehr wenig, kommt schon auch vor. Dann frage ich immer zurück, ob er jetzt nur speziell mich so beleidigt oder ob er allen gegenüber sich so verhält oder sowas. Und ja, manchmal kommt dann keine Antwort. Manchmal entschuldigen sich die Leute auch, wenn sie direkt angesprochen werden. Das ist unterschiedlich. Aber mich trifft es schon auch, aber das ist nicht vergleichbar.
Nicht vergleichbar mit Leuten, die als politische Kommentatoren zum Beispiel arbeiten.
Nein, das kann man so nicht vergleichen.
Es gibt ja den schönen Spruch, don't feed the trolls, sprich am besten nicht reagieren, wenn man so beleidigt wird übers Netz. Ist das in Ihren Augen ein gutes Handlungsmuster?
Ja, schon, aber manchmal gelingt es einem dann doch nicht. Man denkt dann, man möchte doch antworten. Ich finde es absolut wichtig dabei, dass man sich nicht auf dieses Niveau begibt. Ich finde es wichtig, dass man bei sich bleibt, bei dem, was man selbst für richtig hält, dass man trotz alledem freundlich bleibt, dass man sich nicht auf diese Eskalationsleiter begibt, wo ja dann ein Wort das andere gibt und dann ist man sehr schnell ganz oben und dann wird's furchtbar, sondern dass man selbst da bleibt, wo man sein möchte. Das ist ganz zentral dabei. Nicht selber beleidigend werden, auch gar nicht mal wütend werden oder so, sondern seine eigene Wut verwandeln in etwas anderes.
Das klingt sehr großherzig. Das muss man erstmal hinkriegen.
Ja, ja, das so ist auch großherzig. Wird. Das hat auch Gandhi gesagt, nicht ich.
Dann hoffe ich mal, dass Ihnen das genauso gut gelingt wie Gandhi.
Ja, aber ich meine, der hat schon recht damit, nicht? Dass man natürlich, das bringt ja nichts. Das bringt überhaupt nichts. Im Gegenteil, das ist das, was die Leute wollen. Der Mark Twain hat mal gesagt, streite dich nie mit einem Dummen, er wird dich immer auf sein Niveau runterziehen und da kennt er sich besser aus.
Das ist ein echt guter Spruch, finde ich. Jetzt kann man ja auch nochmal ganz anders reagieren. Die EU-Justiz- und Verbraucherschutzkommissarin Vera Jourova hat das zum Beispiel getan und einfach ihr Facebook-Konto gelöscht, weil sie gesagt haben, ich habe auf diese Hasskommentare keine Lust mehr und ich will Facebook als Einfallstor für solche Hasskommentare auch nicht mehr unterstützen. Ist das in Ihren Augen moralischer und konsequenter, nicht bei Facebook zu sein?
Das ist ein schwieriger Punkt. Ich kann das gut verstehen, wenn jemand das so macht. Auf der anderen Seite überlässt man die sozialen Medien da ja dann anderen Leuten komplett. Und die sind nun mal eine Realität. Also die sind ja nicht mehr wegzudiskutieren. Die werden wir nicht mehr abschaffen. Wir können sie nur verändern. Und auf dieses Verändern kommt es, glaube ich, an. Und deswegen habe ich zum Beispiel selber eine Facebook-Seite, auf der sehr viele vernünftige Leute auch vernünftige Dinge schreiben, auf der man sich auseinandersetzen kann. Also das finde ich nicht verkehrt. Ich glaube nur, dass wir uns diesen sozialen Medien, oder man muss vielleicht doch sagen, die sogenannten sozialen Medien, dass man sich diesen Medien in einer ganz anderen Art und Weise zuwenden muss, auch politisch. Es ist für mich überhaupt nicht einzusehen, dass wir einen großen Teil unserer sozialen Kommunikation und damit auch der gesellschaftspolitischen Kommunikation, dass wir das an einen privaten amerikanischen Konzern ausgelagert haben quasi. Das ist für mich eigentlich nicht akzeptabel. Und damit müssen wir uns sehr dringend auseinandersetzen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Was sind das eigentlich für Menschen, die solche Hasspostings schreiben? Das haben sich schon viele gefragt. Das hat sich auch die Bundestagsabgeordnete Renate Künast gefragt und bei denen, die sie wüst beschimpft haben, an der Haustür geklingelt. Wenn man sich's jetzt einfach machen will, könnte man sagen, solche üblen Dinge schreibt nur jemand, der einfach geistig minder bemittelt ist. Wie sehen Sie das?
Nee, also man muss die Dinge schon etwas tiefergehend, glaube ich, betrachten. Also natürlich das jetzt erstmal vorweg, es hat immer Leute gegeben und wird es auch immer geben, die irgendwie Rohlinge sind und sich nicht benehmen können und auch nicht benehmen wollen. Also das gehört zur menschlichen Existenz dazu. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber die Tatsache, dass das Phänomen eben immer größer wird, das zeigt doch auf eine Veränderung hin. Und die besteht, glaube ich, schon darin, dass es eine sehr grundlegende Veränderung in unserer Gesellschaft gibt, die damit zu tun hat, dass wir tatsächlich jetzt seit längerer Zeit schon in geradezu revolutionären Zeiten leben. Unser aller Leben verändert sich grundlegend. Wir haben vollkommen neue Kommunikationsmittel. Wir haben es mit der Digitalisierung zu tun. Wir haben es mit der Globalisierung zu tun. Also viele Menschen haben das Gefühl, auf schwankendem Boden zu stehen.
Das war nämlich das, was Renate Künast auch sagte bei diesen Haustürgesprächen, als sie gefragt wurde, was ist ihr in Erinnerung geblieben, war, dass ein Mann gesagt hat, ja, und wer kümmert sich um uns? Der hatte nämlich das Gefühl, auf schwankendem Boden zu stehen und dass seine Probleme in der heutigen schnellen Zeit überhaupt keine Beachtung mehr finden.
Das ist natürlich so, dass viele Leute das Gefühl haben, auf mich schaut keiner mehr, für mich interessiert sich niemand mehr, für meine Angst interessiert sich niemand mehr. Und dann muss man aber, finde ich, über diese Dinge muss man reden. Ja, dann muss man darüber reden, warum haben Menschen Angst, warum fürchten sie sich vor der Zukunft, warum fühlen sie sich unsicher. Das ist das Phänomen, über das man sprechen muss. Also man muss dann vielleicht auch mal von dieser Verhaltensebene runterkommen auf die Ursachen, und die haben schon viel damit zu tun, dass Menschen das Gefühl haben, um mich geht's eigentlich gar nicht mehr, und aber das muss dann das Thema sein, finde ich.
Aber ich meine, dass die Gesellschaft auseinanderklafft oder dass Menschen sich vorzugsweise mit anderen umgeben, die ähnlich ticken wie sie selbst, das gab's ja auch schon immer, ne? Dass man dann nicht immer den Blick für die anderen hatte, die ganz andere Probleme hatten.
Ja, aber diese Situation, die wir jetzt haben, die gab's nicht schon immer, dass wir tatsächlich das Gefühl haben, es entgleitet uns. Es hat ja viel mit Kontrollverlust zu tun. Die Menschen haben das Gefühl, sie haben ihr eigenes Leben nicht mehr unter Kontrolle. Denn das, was da geschieht, das hat ja niemand angeordnet, von uns hat ja niemand bestimmt. Also das geschieht eben einfach, dass zum Beispiel Konzerne wie Amazon unser gesamtes Einkaufsverhalten und damit auch unsere Stadtbilder ja verändern. Das haben wir ja nicht unbedingt so gewollt, sondern das passiert eben. Und dieser Kontrollverlust, den man da erlebt, das macht Menschen verständlicherweise Angst.
Und das wird ja noch weitergehen, das muss man ja sagen. Es wird ja mit der technischen Revolution, mit künstlicher Intelligenz, es wird ja eher noch schneller als langsamer. Das heißt, es wird immer mehr Menschen geben, die sich abgehängt fühlen von diesen Entwicklungen. Die Frage ist, was kann man denn tatsächlich tun? Wir können ja nicht das Rad zurückdrehen.
Deswegen plädiere ich auch sehr dafür, sich mit den Menschen tatsächlich auseinanderzusetzen. Also sie nicht wegzuschieben, niederzumachen oder sowas. Nicht jeder, der jetzt mal die AfD, ich bin extrem kritisch der AfD gegenüber, aber nicht jeder, der die AfD jetzt mal gewählt hat, ist gleich ein Nazi, sondern dem kann man, da kann man auch mal nachfragen, da kann man sich auseinandersetzen, auch wenn man, jeder hat im privaten Bereich diese Auseinandersetzung heute, und da sollte man sich nicht zurückziehen und sagen, naja, ich will davon nichts hören, ist mir eh zu blöd, und das Thema wechseln, sondern sollte man sich tatsächlich auseinandersetzen, da sollte man reden, da sollte man auch mal nachfragen, da sollte man sich erkundigen. Dieser ganze Begriff Anstand, über den wir immer reden, der hat viel mit Neugier auf andere Menschen, mit Interesse, mit Wohlwollen, mit Freundlichkeit zu tun, mit einer ganz grundlegenden Solidarität mit anderen Menschen. Und die beinhaltet eben auch, dass man nicht über andere immer gleich drüber fährt mit irgendwelchen Vokabularien, sondern dass man einfach auch mal nachfragt und sich erkundigt. Was geht eigentlich in dir vor? Kann man machen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Hacker, wir haben ja in der letzten Stunde viel über das Thema Anstand gesprochen. Sie sind 1956 in Braunschweig geboren. Mit welchen Vorstellungen von Anstand sind Sie denn groß geworden?
Ja, also Anstand bedeutete damals natürlich eben zum Beispiel nicht so lange Haare zu haben. was ich natürlich also mit Wonne dagegen verstoßen habe. Ich habe sehr lange Haare damals gehabt. Die waren ungefähr bis zur Hüfte gingen die und hatte ich mit so einem kleinen Lederbändchen um die Stirn zusammengebunden. Das sah gar nicht schlecht aus. Ne?
Ja, aber ich kann mir das ehrlich gesagt jetzt schwer vorstellen, aber ich glaube Ihnen das jetzt einfach mal.
Wieso können Sie sich das schon vorstellen? Das verstehe ich nicht.
Aber, weil Sie heute schon leicht anders aussehen.
Das hat mein Vater natürlich wahnsinnig gemacht, aber das war ja der Sinn der Sache. Und ich finde aber, mein Vater hat sich da sehr souverän verhalten. Ich habe dann zum Beispiel in Ferien immer gejobbt und er hat mir dann in seiner, war Geschäftsführer in der Industrie- und Handelskammer in meiner Heimatstadt und ich habe da auch gejobbt in seiner Firma sozusagen und saß dann mittags auch in der Kantine und das, da ist er sehr, fand ich toll von ihm, ja, dass er überhaupt nicht irgendwie da so getan hat, als ob ich nicht sein Sohn wäre oder sowas. Überhaupt gar nicht, ja, das fand ich dann auch wieder bei aller Sprachlosigkeit, die da zwischen uns herrschte, fand ich das klasse. Was man eben sagen kann, dass dieser Begriff Anstand ein sehr schillernder Begriff ist. Das macht ihn ja auch so ein bisschen schwierig. Ist natürlich auch, jemand hat mal genannt, so eine Art soziales Schmiermittel. Anstand ist ein Begriff, der auch schlicht und einfach dazu führt, dass Gesellschaften funktionieren, weil man sich auf bestimmte Verhaltensweisen einfach geeinigt hat. Und das ist so ein bisschen das Oberflächliche daran.
Wo ja damals sehr anständig und sehr zivilisiert gestritten wurde, das war im internationalen Frühschoppen mit Werner Höfer, der da immer sonntags lief, bei einem Glas Riesling haben die Journalisten diskutiert. Für Sie war das eine Initialzündung, diese Sendung, um zu sagen, ich möchte Journalist werden. Was hat Sie daran so fasziniert?
Ich glaube, das war was Unbewusstes. Also mein Vater, ich habe ja schon gesagt, das ist die Kriegsgeneration, 7 Jahre lang Soldat im Krieg, kriegsverletzt, schwer traumatisiert aus dem Krieg zurückgekommen. Das war eine in gewisser Hinsicht sprachlose Generation. Und da war es undenkbar, dass mein Vater zu mir gesagt hätte, er hat mich gern oder sowas. Das gab es einfach nicht. Ja, meine Kinder sind ganz erstaunt, wenn ich ihnen das erzähle heute, dass das so gewesen ist. Aber so war das eben. Und mein Vater äußerte sich also fast nie irgendwie emotional. Aber diese Sendung am Sonntagvormittag, ungefähr zu dieser Zeit, zu der wir jetzt hier auch sitzen, war eben eine Sendung, wie sie heute nicht mehr vorstellbar ist. Da saßen also 6 Journalisten aus 5 Ländern oder sowas, saßen da, tranken Alkohol und rauchten. Das heißt, gegen Ende der Sendung konnte man die Einzelpersonen kaum noch erkennen, weil hinter so Rauchwolken Schwaden verschwanden. Und das war phänomenal. Aber noch phänomenaler war die Reaktion meines Vaters darauf, der nämlich total begeistert davon war, über die, wie die da diskutierten, wie die sich aufregten und sowas. Er schilderte uns das beim Mittagessen noch in allen Details, hat keinen wirklich interessiert. Aber was mich interessierte, wie emotional er reagierte. Und da dachte ich so, wenn ich das schaffe, dass ich mal in dieser Sendung sitze, Sonntagvormittag, als politischer Journalist, und mein Vater reagiert so emotional auf mich, das war so das unbewusste Motiv dahinter,
also
Journalist
zu werden.
Also Sie
sind später tatsächlich auch noch politischer Journalist geworden, aber erst haben Sie mal nach der Journalistenschule nur einen Job in der Sportredaktion bekommen und durften sich mit dem Thema alpines Skifahren auseinandersetzen. Das wiederum hatte für Sie aber den Vorteil, dass Sie da Ihr komisches Talent, Ihre humoristische Art zu schreiben entdeckt haben, und zwar aufgrund Schneemangels. Wie kam das?
Ja, das war die Skiweltmeisterschaft in Schladming 1982. Hatte mich dafür, wir hatten einen Skireporter, aber dafür so eine Weltmeisterschaft ist für die Süddeutsche Zeitung ein großes Ereignis, und da brauchte man 2 Leute, und da habe ich den Finger gehoben. Und dann wurde gefragt, ja, können Sie denn überhaupt Skifahren? Habe ich gesagt, ja, konnte ich aber nicht. Einfach gelogen. Also das war ein frühes Beispiel für extrem unanständiges Verhalten aufgrund von Karrieresucht. Und ich bin dann also dahin gefahren, und mein Glück war, dass zunächst mal tatsächlich nicht Ski gefahren werden konnte, weil es regnete eine Woche lang ununterbrochen. Und ich habe eine Glosse nach der anderen geschrieben über Wasserskifahren, über, dass wir überhaupt nicht mehr aus dem Haus gehen können, dass kein Schnee liegt und so weiter. Es waren sehr lustige Texte, und die Chefredaktion hat sich dann auch erkundigt, wer ist denn das? das ist ja viel lustiger, als wenn wirklich eine Ski-WM stattfinden würde. Und wir wollen jetzt immer, dass keine Ski-WM stattfindet. Und das war der Anfang meiner Laufbahn, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Hot Chocolate war das mit You Sexy Thing. Und dieser Musiktitel hat unseren Gast in SWR 1, Leute, Axel Hacke, dazu gebracht, ein ungeheuer erfolgreiches Büchlein zu schreiben, dem noch zwei Fortsetzungen folgten. Der weiße Neger, wunderbar, ein kleines Handbuch des Verhörens. Drei Büchlein, bei denen man den Eindruck hat, Musiktitel werden von uns eigentlich grundsätzlich falsch verstanden. Ihnen ging es bei dem eben gehörten Hot Chocolate Song so. Was hatten Sie da verstanden?
Ja, ich hatte immer verstanden, I believe in Malcolm.
Ich
kam mal in die Wohnung und meine Frau war im Flur und die sang dieses Lied, aber sie sang I believe in Knuckles, ich glaube an Knöchel. Einfach, weil sie nicht wusste, wie es richtig heißt. Richtig heißt es ja, I believe in miracles. Also ich glaube an Wunder. Aber das hat man ja eben gehört, der singt das so undeutlich. Das kann man nicht verstehen. I believe in miracles. das war eben der, über diese kleine Situation und die Suche nach dem richtigen Text, habe ich dann eine kleine Kolumne geschrieben und da ging das los. Da kam so viel Post von Lesern, die eben auch alle schrieben, sie kennen das, sie haben schon mal ein Lied falsch verstanden und haben mir sehr schöne Beispiele geschickt. Und ich habe heute Tausende von solchen Geschichten in meinem Archiv und daraus sind eben diese Bücher geworden.
Sie hätten noch ewig weitermachen können damit.
Ne? Da hätte ich auch noch ein viertes Buch schreiben können, locker, aber leider ist das eine Trilogie.
Was ist denn Ihr persönlicher Lieblingsverhörer?
Ja, ich liebe ja sehr Herbert Grönemeyer deswegen, weil Herbert Grönemeyer ja, da habe ich das Gefühl, er singt absichtlich so unverständlich, weil er will, dass in den Köpfen der Leute vollkommen neue Texte entstehen. Also der eigentliche Grönemeyer-Text entsteht eigentlich erst im Kopf des Hörers. Also zum Beispiel dieses Lied, da ist die Zeile drin, hab Fruchtzwerge in meinem, jetzt habe ich schon verraten, hab Flugzeuge in meinem Kopf, singt er. Kann nichts mehr essen, das ist natürlich, hab Flugzeuge in meinem Kopf, kann nichts mehr
Bauch.
Essen.
Das, Im Bauch hat er die Flugzeuge.
Im Bauch, natürlich. Ja. Was rede ich da? Das liegt an der Uhrzeit. Hab Flugzeuge in meinem Bauch, kann nichts mehr essen. Da haben die Leute verstanden, hab Fruchtzwerge in meinem Bauch, kann nichts mehr essen. Und das finde ich so schön, weil es in sich viel stimmiger ist.
Wenn man das so sieht. Ein weiteres Buch von Ihnen lebt auch von Zuschriften von Lesern Ihrer Kolumne. Oberst von Huhn bittet zu Tisch. Da haben Sie die skurrilsten Übersetzungsfehler aus Speisekarten aus aller Welt zusammengetragen. Da gibt es zum Beispiel das schöne Gericht Zwiebel ruft an. Was verbirgt sich da dahinter?
Ja, das ist ein kleines Gericht, das man so nebenbei zum Bier oder zum Glas Wein zu sich nehmen kann. Ein kleines Gericht, das heißt im Englischen Onion Rings.
Zwiebelringe.
Onion Rings, Zwiebelringe, aber wenn man es wörtlich übersetzt, dann heißt es Zwiebel ruft an, Onion Rings. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Speisekarten zur Erheiterung des Menschen beitragen können, ja.
Die Speise, die zu dem Buchtitel geführt hat, Oberst von Huhn, was war das für ein Gericht?
Das findet sich auf einer Speisekarte in Dublin, Finstown Country House Hotel, also ein Hotelrestaurant, falls Sie da mal hinkommen, können Sie mal reingucken, da steht auf der Karte das Gericht, Oberst von Huhn breitet sich drastisch in einer Weißweincreme aus. Okay. Und das ist im Original Supreme of Chicken. Supreme of Chicken, also Supreme ist natürlich eine Supreme, also Supreme ist eine Flügelbrust mit der Haut noch und einem Flügelknöchelchen noch dran. Das, sowas nennt man eine Supreme, aber es ist ein französisches Wort. Sie sollen ja ins Deutsche übersetzen. Und wenn Sie nach einem deutschen Wort für Supreme suchen, dann kommen Sie auf Oberster, Höchster. Also der Supreme Court, das haben wir alle gerade gelernt, das ist der oberste Gerichtshof in den USA, das heißt, Supreme of Chicken ist Oberst von Huhn.
Okay. Also lustig finde ich auch die Übersetzung von Spaghetti auf italienischen Speisekarten. Isolationsschlauch mit Tomatensauce. Wobei, ich finde, wenn man das liest, hat man ziemlich schnell die Vorstellung, okay, das könnten Spaghetti sein. Ich traue mich kaum zu fragen, aber was verbirgt sich hinter dem Gericht das Ding vom Chef?
Ja, das wollen wir vielleicht später mal. Das ist irgendwie das Ding vom Chef ist, also das kann ich jetzt auch nicht erklären. Das ist eine von diesen Übersetzungen, die völlig absurd werden. Das findet man ganz häufig auf diesen Karten, dass man einfach nicht mehr rauskriegt, was ist das eigentlich, was da ins Deutsche gewandert ist. Übrigens finde ich das ganze Thema, es geht überhaupt nicht darum, sich lustig zu machen über Leute, die nicht Deutsch können. Also was wäre albern, weil ich kann ja auch nicht richtig Italienisch. Also das, ich bin in Italien gelegentlich auch eine lächerliche Figur mit meinem Italienisch. Aber dass die deutsche Sprache sich beim Übersetzen in so, dass man die nochmal neu kennenlernt. Man sieht das ja auf der Karte und man denkt, ja, das ist meine Sprache. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Das finde ich einen sehr schönen Effekt, dass man so die eigene Sprache nochmal von der Seite sieht, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wie immer, wenn wir draußen sind, gibt's auch Fragen unserer Hörer an unseren prominenten Gast. Ich lese jetzt einfach mal ein paar vor. Eine Frage von Günther Dahlheimer aus Rülsheim, der fragt, Herr Hacke, sehen Sie einen Unterschied zwischen den Generationen, wenn Sie sich mit Anstand und Wertschätzung beschäftigen?
Also mir kommt es zumindest nicht darauf an, weil es ist natürlich sehr oft so, dass die Leute sagen, die jungen Leute können sich nicht mehr benehmen und so weiter und so weiter. Aber wir beobachten ja bei diesen Wutphänomenen im Internet und auch auf den Straßen, bei den Demonstrationen der sogenannten Pegida zum Beispiel in Dresden, dass da auch ältere Leute entgleisen, ja, und deswegen finde ich das überhaupt nicht gerechtfertigt, dass die ältere Generation die jüngere zurechtweist, sondern das ist eine Auseinandersetzung zwischen Menschen gleich welchen Alters.
Ute Lorenz Ulreich aus Schweppenhausen schreibt, als Berufsschullehrerin fühle ich mich inzwischen manchmal als Opfer der Respektlosigkeit meiner Schüler. Diese verlangen aber im Gegenzug Verständnis, Zuwendung und Langmut. Warum soll ich eigentlich immer nur geben?
Ja, das ist vielleicht gehört zum Beruf des Lehrers ein bisschen dazu, nicht? Also ich beneide die Leute nicht, ich bewundere Lehrer sehr, die sich jeden Morgen wenn ich mich in die Ruhe meines Büros begebe, vor so eine Klasse stellen. Das ist was sehr Bewundernswertes. Und diese Auseinandersetzung mit den jungen Leuten, die ist sicherlich sehr, sehr fordernd und sehr, sehr schwer. Das sollte man auch anerkennen dabei. Und ich finde, diese Anerkennung gebührt Lehrern auch, ja.
Brigitte Mulsberger aus Österreich-Winkel fragt, was würden Sie in Ihrem Leben gerne anders machen, wenn Sie eine Entscheidung noch mal korrigieren könnten?
Ach, ja, das müssen wir vielleicht jetzt nicht im Radio besprechen. Zum Beispiel, ich habe ja vor 18 Jahren meine Festanstellung bei der Süddeutschen Zeitung gekündigt. Ich habe selber gekündigt. Mein Vater hätte gesagt, du bist verrückt, aber der lebte da schon nicht mehr. Vielleicht habe ich es auch deswegen gewagt, weil mein Vater hätte versucht, mich zurückzuhalten, mich aus der Sicherheit in die Freiheit zu begeben. Und ich habe sehr, sehr lange gezögert vor diesem Schritt, der aber der absolut richtige war, weil ich nicht genug Mut hatte, weil ich zu viel Angst hatte. Und das ist etwas, was ich heute anders machen würde. Ich hätte diese Entscheidung sehr viel früher, die Entscheidung, mich frei zu machen, das zu machen, was ich wirklich gerne mache, mich aus den Fesseln so einer Festanstellung herauszubegeben in die Selbstständigkeit, das hätte ich gern früher gemacht.
Manfred Eichner aus Mainz fragt, was heißt für Sie Anstand im Journalismus? Sie sind ja von Hause aus Journalist.
Anstand im Journalismus heißt, die grundlegenden Regeln des journalistischen Berufs zu beachten. Die heißen zunächst mal eine Verpflichtung dazu, die Wahrheit herauszufinden und zum Beispiel auch zuzugeben, wenn man darin gescheitert ist, auch zuzugeben, wenn man Fehler gemacht hat. Das ist etwas, was im deutschen Journalismus vielleicht sogar ein bisschen unterentwickelt ist, dass man auch sagt, wo ich etwas nicht richtig gemacht habe, wo ich Fehler gemacht habe, wo ich die Regeln meines Berufs nicht unbedingt sehr gründlich befolgt habe. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Hake, lassen Sie uns noch mal auf das Thema Anstand vom Anfang der Sendung zurückkommen. Für Sie ist das eng verbunden mit Freundlichkeit. Sie sagen, vielleicht ist das der einzige Weg, die Welt wirklich zum Positiven zu verändern. Erstmal grundsätzlich den Menschen freundlich zu begegnen. Und so eine grundsätzliche Menschenfreundlichkeit merkt man ja auch Ihren Kolumnen an. Glauben Sie denn, dass Sie mit Schreiben die Welt zumindest so ein kleines bisschen verändern können?
Ach, nein, ja.
Naja, der Anstandsbegriff ist durch Sie schon auch ein bisschen wieder populär geworden.
Ja, ja. Also das wäre schön, wenn es so wäre, wenn man das könnte. Das ist nicht die primäre Intention, wenn ich schreibe, sondern ich schreibe, weil ich das kann und weil es mir Spaß macht und weil ich finde, dass man auch das tun sollte, wozu man Talent hat und dass man dieses Talent entwickeln sollte und dass man dieses Talent nutzen sollte für sich und für andere. Und das ist das, warum ich glaube, dass wenn mir was Spaß macht, dann werden die Leute es vielleicht auch ganz gerne lesen. Also darum mache ich das. Aber ist natürlich schon schön, wenn man sieht, dass sich was vielleicht auch ein bisschen verändert durch ein Buch.
Also durch Sie gibt es sogar eine neue Vogelart, habe ich gelernt.
Ja, das Wäldchlein. Das ist das Schöpfungsverändernde meiner kleinen Kolumne immer freitags, dass ich da mal geschrieben habe. Es gibt ja das berühmte Lied, alle Vögel sind schon da, und die Zeile da drin, welch ein Singen musizieren, also ein Ausruf. Welch? Und da hatte jemand verstanden, Wäldchlein singen musizieren. Also kleine gefiederte Freunde sich vorgestellt, die singen und musizieren. Nicht? Und als dann wieder mal eine Vogelzählung in Bayern stattfand, wo der Spatz auf Platz 1, die Kohlmeise auf Platz 2 war Platz auf Platz 105 ein Wäldchlein.
Sehen Sie,
das war aus meiner Kolumne in die Welt gekommen.
Damit wissen wir, schreiben kann nicht nur die Welt verändern, sondern ist sogar ein schöpferischer Akt. Sie machen diesen schöpferischen Akt jede Woche, schreiben Ihre Kolumne für die Süddeutsche. Sind Sie eigentlich jemand, der immer pünktlich ist mit der Abgabe, oder jemand, dem immer auf die Füße treten musste?
Also ich bin sehr pünktlich. Ich habe noch nie einen Abgabetermin verpasst. Mir muss man da auch nicht hinterher sein, sondern das ist eine der angenehmen Eigenschaften, der wenigen angenehmen Eigenschaften, die ich habe, dass ich immer sehr, sehr pünktlich meine Texte abgebe.
Das findet Ihr Chefredakteur wiederum wahrscheinlich sehr anständig. Ich weiß, Sie stehen jetzt auch ein bisschen unter Druck, um pünktlich zu sein. Sie müssen nämlich in Mainz am Bahnhof ganz dringend einen Zug erreichen, weil Sie heute Abend eine Lesung haben. Wo müssen Sie hin?
In Bremen habe ich. Und das ist ja jetzt nicht gerade um die Ecke. Also da bin ich noch eine Weile unterwegs.
Dann würde ich vorschlagen, wir kommen jetzt zum Ende, damit Sie Ihren Zug auch auf jeden Fall kriegen. Sie sind ja ein geübter Läufer, habe ich mir sagen lassen. Von daher sollte das kein Problem sein.
Ich jogge nicht mit zwei Koffern normalerweise.
Man lebt mit seiner Herausforderung. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, damit Sie vielleicht noch etwas schneller ankommen. Das ist nämlich ein T-Shirt in Signalfarben. Das können Sie sich gleich überziehen. Dann werden Sie schon von Weitem erkannt. Vorsicht, rennender Hacke. Ich gebe Ihnen das mal rüber. Das ist in SWR1 gelb. Und wenn Sie das aufschlagen, dann sehen Sie da drauf einen rennenden Smiley. Und unter dem Smiley steht Freundlichkeit auf der Überholspur.
Ich denke, großartig, ja.
Da werden Sie überall erkannt, Herr Hacke. Und das war's schon wieder für heute in Leute. Nächsten Sonntag, da gibt's schon wieder Leute live. Dieses Mal mit dem Musiker Tom Gabel in unserem Funkhaus in Mainz mit anschließendem Konzert. Karten dafür können Sie nur gewinnen. Und wie es geht, das erfahren Sie unter www.swr1.de. Für heute sage ich Tschüss. Ich bin Katja Heine. Schönen Sonntag noch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.